Heute Abend soll ja die innenpolitische Seite des Flüchtlingsthemas besprochen werden. Bevor wir darauf kommen, möchte ich aber erst noch mal kurz einholen, um was es beim letzten Mal gegangen ist. Da haben wir geredet über die Flüchtlingssache, die in Deutschland jetzt war in diesem Jahr, die Aufnahme der Flüchtlinge, dass da sehr viel außenpolitische Gesichtspunkte, sehr viel Außenpolitik, Forderungen nach außen drinstecken. Das hat man jetzt kürzlich bei diesem G20-Treffen wieder sehr gut feststellen können. Da ist die Kanzlerin aufgetreten und hat alle beteiligten Staaten, einschließlich den Obama, darauf verpflichten wollen, dass die Flüchtlingsangelegenheit ein Thema ist, das weltweit politische Relevanz betrifft und dass diesen Gesichtspunkt die anderen Nationen akzeptieren sollen, anerkennen sollen, dass Deutschland als Beherberger von dieser großen Menge von Flüchtlingen der Verantwortliche ist, der alle Gesichtspunkte vorbringt auf dem internationalen politischen Parkett, die im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Flüchtlingsbewegung steht. Also da ist die eine Seite, dass die Kanzlerin sagt, man muss doch jetzt die Fluchtursachen angehen. Das zweite Thema ist, dass Komplikationen, die mit der Wanderschaft einhergehen. Und das dritte, die Frage, wie die Flüchtlinge zu verteilen sind. In allen diesen Fragen besteht die Kanzlerin auf der Wichtigkeit des deutschen Anliegens und auf dem, dass man da den Deutschen sowas wie eine Richtlinienkompetenz zuerkennen soll. Das heißt dann auch umgedreht, dass Deutschland so auftritt und in der Frage der Flüchtlinge Rollen und Aufgaben an die anderen Staaten zuweist. Das betrifft zunächst mal diese Länder aus dem Umkreis der Europäischen Union, also wie Mazedonien, Albanien, Kosovo, Serbien, Türkei, und die teilt Deutschland ein in die Kategorien Ursprungsländer, Transitländer, sichere Drittstaaten, schreibt also diesen Ländern mal einen Status zu. Und diese Statuszuweisung, die hat alles ganz viel damit zu tun, dass es darum geht, die Wanderungsbewegung einzudämmen und auch dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge überhaupt mal nicht in Deutschland ankommen. Das ist ein großes Thema mit der Türkei. Die Türkei will die Kanzlerin darauf verpflichten, dass sie die Flüchtlinge aus Syrien möglichst erstmal schon gar nicht in die Türkei reinlassen. Und wenn das doch passiert ist, dass es Aufgabe der Türkei sein soll, die bei sich in großen Lagern zu verstauen und damit davon abzuhalten, dass sich weiter auf dem Weg in die Europäische Union machen. Bei den Ländern wie Albanien, Kosovo und Serbien lautet die Definition, die Einwanderer, die Auswanderer, die aus euren Ländern kommen, die Einheimischen, die haben bei uns nichts zu suchen, die kriegen keine Aufnahme. Und auch da geht der Antrag an diese Staaten, sorgt mal dafür mit besseren Grenzkontrollen, mit mehr Polizeischutz, dass eure eigenen Grenzen für eure Einwohner undurchlässig werden und sich die nicht auf den Weg in die Europäische Union machen. Auch innerhalb der Europäischen Union betreibt die Kanzlerin dass sie die anderen Länder in die Pflicht nehmen will. Und zwar einmal bei der Sache, dass es heißt, es braucht jetzt endlich eine gesamteuropäische Regelung hinsichtlich dessen, wie die gemeinsamen Grenzen zu schützen sind, und zwar von allen EU-Mitgliedern zusammen. Es braucht ein gemeinsames Asylrecht. Die Finanzierung der Flüchtlinge muss von allen Ländern getragen werden, auch wenn die selbst gar keine solchen Leute bei sich beherbergen. Und vor allem die Flüchtlinge sind aliquot nach Bevölkerungsanteil auch auf alle EU-Länder zu verteilen. Und in puncto EU gibt es noch einen anderen Gesichtspunkt, dass die Kanzlerin sehr dafür wirbt, dass sich alle hinter die europäische Flüchtlingspolitik stellen sollen. Oder sagen wir mal, jetzt sage ich das falsch, dass sich alle europäischen Länder hinter die deutsche Flüchtlingspolitik stellen sollen. Also auch Ungarn, Polen, Frankreich, die da eigentlich gar nicht so viel damit zu schaffen haben und deren Anliegen es nicht ist. Möchte die Kanzlerin darauf verpflichten, Europa muss in dieser Frage mit einer Stimme sprechen. Weil das ist nämlich das große und wichtige Punkt. Nach außen, wenn sie tritt, gegenüber den USA, gegen den anderen großen Staaten, möchte die Kanzlerin ihr Thema vortragen als, das ist das Thema dieses großen Staatenblocks und sozusagen mit dem Gewicht von ganz Europa im Rücken auftreten, um ihren Forderungen, die sie da eben lanciert, Gewicht zu verleihen. Gut. In Bezug auf Syrien ist es so, da kann man auch noch kurz was dazu sagen, geht ja Deutschland her und tut mal gleich den ganzen Bürgerkrieg betrachten als, das ist ja überhaupt eine einzige Fluchtursache. Also das ist der Gesichtspunkt, wie man das begutachten sollte. Und damit machen sie eine konkurrierende Sicht auf zu allen Kriegsparteien, die in Syrien engagiert sind und auch zu den Mächten, USA und Russland, die dort unten mit agieren. Und da tritt Deutschland auf und hat den Standpunkt, wir beherbergen so viele Flüchtlinge, wir machen uns zu deren Sprachrohr und infolgedessen ist uns auch Mitsprache zu gewähren bei allen Fragen, die den Kriegsverlauf, das Eingreifen vom Westen betreffen und auch hinsichtlich dessen, wie eine Nachkriegsordnung auszusehen hat. Also da kümmert die sich dann im Namen und im Dienst der Flüchtlinge um solche Sachen wie, soll eigentlich der Putin an den Verhandlungen beteiligt werden oder soll Assad auch zukünftig noch in dem Land an der Regierung sein dürfen oder nicht. Das ist so eine richtige Sache von die deutschen Vorstellungen, wie dort Verhandlungen geführt werden sollen, welche Ziele anzustreben sind. Darin beruft sich die Kanzlerin darauf, dass sie es im Namen der Flüchtlinge tut. Wenn man jetzt nach innen sich die Sache anschaut, nach den innenpolitischen Konsequenzen, da ist es auch so, dass die Kanzlerin eine große Verteilung von Rollen und Pflichten eigentlich ansagt. Vor kurzem ist es ja noch so gewesen, dass Deutschland versucht hat, die Flüchtlinge überhaupt mit allen Mitteln davon abzuhalten, dass sie übers Mittelmeer rüberkommen. Jetzt stellt sich die Frau Merkel der Sache so, wo die Flüchtlinge einmal im Land sind, was sie sich zwar so gar nicht wirklich bestellt hat, aber sie eben jetzt hier sind, dass sie darauf zugeht und sagt, die sind jetzt da und jetzt ist es die Aufgabe Deutschlands, dass die Flüchtlinge integriert werden. Und da spricht sie darüber, dass das eine sehr große Herausforderung ist. Das kennt ihr alle, die Sachen, und es soll 10 Jahre dauern, bis das überhaupt hinbekommen wird. Und mit diesen Sätzen, das versteht jeder und sie wird überall verstanden. Jeder weiß, dass mit dieser Zahl von Flüchtlingen, die in dem Land sind, auf die Leute hier, auf die Einheimischen was zukommt. Jedem ist selbstverständlich, dass das nicht einfach so zu regeln ist, dass man eben neue Wohnungen baut und Kindergartenplätze bereitstellt und bei dem allen, was nötig ist, um diese Infrastrukturleistungen hinzukriegen, ja, dass man sich da bei den Flüchtlingen, die ja jetzt eh mit da sind und ihr Leben gestalten wollen, dass man sich damit helfen will, mithelfen lässt. Und warum das allen so eine Selbstverständlichkeit ist, dass das eine große Anstrengung sein wird, da meinen wir, dass sich mal lohnt zu sortieren, was die Kanzlerin eigentlich ankündigt, was auf das Land und auf die Leute zukommt, was eigentlich auf wen zukommt und welche Lasten da zu tragen sind. Ich wollte das zeigen an diesem bekannten Satz von Frau Merkel, der heißt, wir schaffen das. Was soll denn dieser Satz sagen, wir schaffen das? Ja, das ist die eine Seite, die ich jetzt schon angesprochen habe. das eben gesagt wird auf uns alle, auf das ganze Gemeinwesen, kommt mit der Eingliederung der Flüchtlinge eine schwere, aber auch durchaus ehrenvolle Aufgabe zu. Und dass wir schaffen, hat den Ton. Und wir können diese Aufgabe auch gemeinsam bewältigen, wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen. Und das wollen wir jetzt mal durchgehen, was eigentlich in diesem Wir zusammengefasst ist. Da schmeißt die Kanzlerin nämlich alle möglichen Subjekte in einen Topf, die weder was miteinander, die gar nicht dasselbe machen und die auch gar nicht dasselbe wollen. Da ist erstmal die Seite von der Organisation und Hilfe, die nötig ist, um die Flüchtlinge im Land erstmal aufzunehmen. Haben wir die zwei Seiten unter dem Wir, das ist einmal der Staat und dann auf der anderen Seite die ganzen freiwilligen Flüchtlingshelfer. Wenn man den Staat betrachtet, der Staat ist natürlich das Subjekt von der ganzen Angelegenheit, ja, von der Flüchtlingspolitik. Und da gelten die Kriterien der Regierung. Also diese Seite, die Regierung hat sich im Sommer dazu entschlossen, syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aufzunehmen. Und auf der anderen Seite die Aufnahme von den Flüchtlingen damit zu begleiten, dass man ein neues, verschärftes Asylgesetz macht und sehr bestrebt ist, Flüchtlinge aus dem Westbalkan und Flüchtlinge aus Afghanistan nicht mehr ins Land zu lassen. Oder, wenn sie schon eingereist sind, sie möglichst schnell wieder abzuschieben. Was ja besonders im Fall von Afghanistan auch eine ziemliche Härte ist, das sind Bürgerkriegsflüchtlinge und denen wird sowas gesagt von der merkelschen Seite wie, aber es ist doch auch klar, dass wir Leute abweisen müssen, damit wir die wahren Opfer von Bürgerkriegen, nämlich die Syrer, aufnehmen können. Das andere ist, der Staat organisiert auch die Aufnahme von den Flüchtlingen in der Hinsicht, er legt fest, wie werden die betreut, wie werden sie ausgestattet, kriegen sie Taschengeld oder kriegen sie am Ende nur Sachleistungen. Und der dritte Punkt, der Staat beruft sich bei seinen weltpolitischen Ambitionen auf die Leute, die er jetzt gerade aufgenommen hat. Das heißt, was der Staat tut, das hat ziemlich viel zu tun mit seinen politischen Zwecksetzungen, die gar nicht einfach aufzulösen ist in ein, da ist notleidenden Menschen zu helfen. Auf der anderen Seite des Wir, das die Kanzlerin anspricht, redet sie an die Freiwilligenhelfer, an diese ganzen Ehrenamtlichen, die sich an der Flüchtlingshilfe beteiligen. Und dazu möchte ich sagen, diese Leute, die haben natürlich ihre Gründe, warum sie sich beteiligen. Ja, sowas wie, ja, man hat Mitleid, man ist angerührt von dem Elend von den Menschen, die da ins Land kommen und da wollen die was tun und sagen, dem muss man doch irgendwie Abhilfe leisten. Die Frau Merkel gemeinte die einfach in das Programm der Regierung mit ein. Und es geht so. Es wird ja immer gesagt und von ihr ausgesprochen, dass das Deutschland den Flüchtlingshelfern so dankbar sein muss, dass die sich mit beteiligen bei der Unterbringung. Was steckt da drin, wenn eine Regierungschefin Menschen den Dank des Vaterlands ausspricht? Damit macht sie zum Ersten eines klar. Das, was ihr tut, die Hilfe, die ihr leistet, das ist nicht einfach bloß eure Privatangelegenheit. Ihr mögt meinen, ihr macht es aus euren Gründen, aber das ist eine staatliche Tat, die wird vom Staat mit unter die staatlichen Taten eingemeindet. Und die Kanzlerin geht da noch weiter, sie benutzt diese tätige Hilfe der Privatleute, um eine ziemlich dreiste Gleichung aufzustellen. die Logik von der Dank des Vaterlandes an die Flüchtlingshelfer, da steckt ja drin. Wer den Flüchtlingen hilft, der setzt sich mit dieser Tat für Deutschland ein. Und diese Sache liest die auch andersrum, nämlich in der Version. Man sieht doch an dem, wie den Flüchtlingen bei uns von dem ganzen Volk geholfen wird. Wie bereitwillig die alle sind, wie viel Tugend die an den Tag legen. Daran sehen wir doch, was für eine Tugendhaftigkeit Deutschland ist. Also die benutzt die moralische Integrität von den Flüchtlingshelfern, um die politische Tat, um das politische Tun der Regierung zu belobigen. Weil sie ja sagt, eines fürs andere. Und in dem großen Wir ist es sowieso dann gleich nochmal subsumiert. Der zweite Punkt. Das Wir kann man auch betrachten nach der Seite der Aufgabe, die die Frau Merkel zuweist. Und da gibt es drei Untergruppen, die in dem Wir drinstecken. Das ist einmal der Staat und der Staatshaushalt. Es sind zum Zweiten die Unternehmer und es ist zum Dritten das einfache Volk. Wenn man das von der Seite des Staats betrachtet, kann man mal als erstes daran denken, der hat die Flüchtlinge zu verwalten und zu registrieren und es kostet. Und damit sind wir mit dem Punkt aber auch schon gleich wieder fertig, weil da ist ganz klar, das ist nicht die große Aufgabe. Sagt ja der Schäuble selber, die schwarze Null steht, die Kosten sind zu tragen ohne Neuverschuldung, ohne Steuererhöhungen und so weiter. Der Sache, die da gemeint ist, an die Startseite hin, mit dem wir schaffen hast, das kommt man näher, wenn man drüber nachdenkt, was eigentlich gemeint ist, wenn die Frau Merkel sagt, und die Integration der Flüchtlinge, man muss erwarten, dass das 10 Jahre dauert, bis die wirklich bei uns im Land angekommen sind. Da merkt man nämlich dran, die Integration zu schaffen, das ist was ganz anderes, als dass es da eine materielle Unterstützung braucht für Wohnungen und Kleidung und sowas. Sondern dass es darum geht, dass man sie in dieses Gemeinwesen eingliedert in einer anderen, in einer sittlichen Hinsicht. Da wird an sowas gedacht, wie was doch auf keinen Fall eintreten darf, was die Franzosen haben mit ihren Banlieues, wo die Einwanderer leben, wie quasi in einem extraterritorialen Raum, die in die Kriminalität abdriften und hinten und vorn nichts beitragen zum Gemeinwesen Frankreichs. Sowas soll in Deutschland vermieden werden. Es gilt darum, dass es keine Ghettobildung geben darf, sondern die schwere Aufgabe, die Flüchtlinge müssen zu einem Teil des nützlichen Volks gemacht werden. Und das ist eine harte Ansage an alle, die davon betroffen sind, also an die Flüchtlinge. Weil, was heißt denn das? Zu einem Teil des nützlichen Volks gemacht werden. Das heißt einmal, sie kriegen ihren Integrationskurs, sie kriegen auch andere Vorbereitungskurse, die sie aufs Arbeitsleben vorbereiten. Und dann werden sie entlassen in den Kampf um Arbeitsplätze. Dann werden sie entlassen in die Konkurrenz, wer nach Maßstäben der Arbeitgeber am brauchbarsten ist. Und dafür gilt sich's, um da mitzumachen und sich dort nützlich zu machen, gilt sich's was anzueignen als Mensch. Man muss sich nämlich aneignen die Tugenden der Konkurrenz. Das soll heißen, man muss akzeptieren und es mitmachen, dass man in diesem Gemeinwesen selber mit seinen eigenen Kräften schauen muss, wie weit man kommt. Und dass man dann auch selber alle die Konsequenzen zu akzeptieren hat, die daraus resultieren aus dem, wie man sich in der im marktwirtschaftlichen Wettbewerb stellt. Dass man auch dann, wenn die Konsequenzen hinten und vorn negativer Art sind, dass man sich trotzdem weiter integriert und nicht aussteigt und sagt, da mache ich nicht mit. Jetzt ist es ja objektiv gesehen so, und wenn die Flüchtlinge noch so guten Willen sind und der Staat sie noch so sehr darauf verpflichtet, dass das auch der Anspruch ist, den Deutschland an sie richtet. Objektiv leisten können die Integration diese beiden Parteien nicht. Objektiv zu leisten, ist es nur von den Unternehmern. Und das ist eine Sache, nach der Seite der Unternehmer ist diese Aufgabe was, die da auf sie zukommt, was sie gerne machen und sowieso aus eigenem Antrieb. Das ist nämlich ein riesiges Angebot an deren Geschäftssinn. Ich habe kürzlich einen Radiobericht gehört und da hat so ein Fabrikant von Holzcontainern aus dem Niederbayerischen geredet, ja, und der hat gleich ausgemalt, dass er sich sowas wie eine Erfolgsspirale von den Flüchtlingen vorstellt. Nämlich das, ja, da braucht es so viel mehr Unterkünfte für die, die kann ich herstellen in meiner Fabrik, da weide ich aus und dann baue ich die, dann kann ich die verkaufen an den Staat und die Arbeitskräfte, um diese ganzen Sachen herzustellen, die finde ich doch jetzt auf dem neuen aufgefüllten Arbeitsmarkt, wo die ganzen Flüchtlinge doch beschäftigt werden wollen. Dieser Abteilung der Gesellschaft, den Grundeigentümern, den Hausbesitzern, den Arbeitgebern, denen droht durch die Einwanderer kein Verlust. Für die ist es ein riesiges Konjunkturprogramm, was auf sie zukommt. Und das kann man nochmal untergliedern in die drei Sachen. Nämlich erstens, es kommt ein ganzer Batzen an neuer Geschäftstätigkeit auf sie zu, dadurch, dass der Staat die Flüchtlinge versorgen muss und das finanziert. Zweitens ist es auch in der Hinsicht so etwas wie ein Konjunkturprogramm, dass die Flüchtlinge, wenn sie dann einmal aus den Auffanglagern entlassen sind, auftreten und auf dem Wohnungsmarkt nach Wohnungen suchen. Das heißt, dass die Nachfrage steigt. Und eine steigende Nachfrage bei einem Angebot an bezahlbarem Wohnraum, das sowieso ziemlich überschaubar ist, hat ja immer eine Konsequenz. Es erlaubt den Anbietern von sowas, die Preise zu steigern. Auch für die Baubranche ist es sowas wie ein Konjunkturprogramm. Neue Häuser bauen und noch zusätzlich mit einem neuen Gesichtspunkten, das nämlich alle Auflagen hinsichtlich des Energiesparens etc., die da gemacht worden sind und die kostentreibend waren, die jetzt fallen gelassen werden sollen, damit die quasi der Anreiz zum Bauen von Häusern gesteigert wird. Und als drittes Aspekt Konjunkturprogramm, wenn man die Arbeitgeber betrachtet. Jetzt sind demnächst wahrscheinlich 300.000 bis 400.000 neue Arbeitssuchende im Land. Und sowas, mehr Arbeitssuchende, was heißt auch mehr Bewerber für jede offene Stelle, das ist für diejenigen, die Arbeitgeber, Arbeit geben, für die Unternehmer, eine Steilvorlage zum Drücken von Löhnen. Und es ist für sie auch ein guter Anlass, wenn Sie unter so vielen Bewerbern auszuwählen haben, hinsichtlich dessen, was Sie an Leistungsbereitschaft und Qualifikationen sich für bestimmte Stellen erwarten, dass Sie da Ihre Ansprüche hochschrauben. Und die Forderungen sind ja auch bekannt, die kann man in der Zeitung nachlesen. Es wird gesagt, jetzt angesichts dessen, dass man so viele Leute Arbeit geben muss, muss doch der Mindestlohn wenigstens für die Flüchtlinge abgeschafft werden. Was das Lohnen fürs Kapital natürlich immens steigert. Und die zweite Idee, man muss jetzt endlich wieder Praktikanten beschäftigen dürfen, und zwar unbefristet. Und da merkt man eines, wenn man die Sache nach der Seite der Unternehmer betrachtet, dann ist die Integration, die die Frau Merkel da als große Herausforderung ankündigt, für die ist es keine Last. Und auch wenn man das, für die ist es eine Chance, keine Last, sondern eine Chance. Und auch wenn man das betrachtet unter dem anderen, was oft gesagt wird, jetzt kommen doch Flüchtlinge her und wir können doch mit denen teilen. Auch die Vorstellung, da wäre was für zu teilen, auch das stimmt bei den Unternehmern nicht. Die müssen nichts teilen. Die beschäftigen die, die müssen nichts abgeben. Nein, im Gegenteil, für die Unternehmer sind die Flüchtlinge die Chance auf einen Zugewinn. Ganz anders sieht es aber aus für die Deutschen, die sich auf der anderen Seite des Markts wiederfinden. Für die ist es so, dass sie nichts zu schaffen haben, sondern nur was auszuhalten. Wenn nämlich eine zusätzliche Million an Menschen ins Land kommt, die ja nicht hereingelassen worden sind, wie ehemals die Migranten aus der Türkei, die einen Arbeitsplatzbedarf in Deutschland befriedigen sollten und angefordert worden sind, sondern wenn jetzt Flüchtlinge aufgenommen werden, weil sie Schutzbedürftige sind, ja, dann ist es klar, dass sich die Einheimischen mit den neuen Leuten, die ins Land kommen, eine verschärfte Konkurrenz haben um Wohnungen und auch um Arbeitsplätze. Was die Wohnungen betrifft, die Wohnlage in den Großstädten, wo sich 30 Parteien um eine Wohnung streiten und der bezahlbare Wohnraum ja eigentlich sowieso nicht existiert, da haben sie eine verschärfte Konkurrenz. Und eine verschärfte Konkurrenz haben sie hinsichtlich dessen, wenn man die Arbeitsplätze betrachtet. Das trifft die Beschäftigten und es trifft die Arbeitslosen, die Deutschen, schon gleich. Und zwar haben sie eine Menge neue Mitbewerber, die ja wegen ihrer Lage überhaupt nicht umhinkommen, mit ganz besonderem Leistungswillen und auch mit der Bereitschaft zu geringen Entgelten zu arbeiten, für sich werben. Und da schon eine Konsequenz klar ist, das Lohnniveau mindestens bei den einfachen Tätigkeiten, das wird sinken. Und da zeigt sich eines, Integration ist im Kapitalismus überhaupt gar kein harmloses Teilen. Denn die Arbeit selber, also der Aufwand, den man machen muss, um nützliche Güter herzustellen, die Arbeit selber ist ein knappes Gut und die reicht schon ohne die Einwanderer gar nicht für alle. In dieser Gesellschaft ist es so, dass man Arbeit haben muss und dass man sie vorher überhaupt erstmal finden muss. Und weil es so ist, dass die Unternehmer dafür zuständig sind, die Arbeit zu geben und das überhaupt nur dann tun, wenn es sich für sie lohnt, dann ist es nicht einfach so, dass Arbeit Mühe ist, wo man froh wäre, wenn zusätzliche helfende Hände da wären, um einen zu unterstützen. Sondern wenn es so ist, dass man Arbeit finden muss, die sich für Unternehmer lohnt, dann ist sie ein Privileg. Und dann kann man jetzt hier auch nochmal dieser Vorstellung nachgehen, die heißt, ach, in diesem Land ist doch so viel Wohlstand, da könnte man doch gut was mit den Flüchtlingen teilen. Von der Seite der Arbeitnehmer aus betrachtet, wenn man sagt, sich das vorstellt als, naja, da teilen wir halt mal quasi die Arbeit, heißt es ja, da teilen wir, dann müsst ihr mal die Arbeitsplätze teilen. Also all die prekär Beschäftigten und diejenigen, die sowieso damit zu kämpfen haben, mit ihrem Lohn über die Runden zu kommen, die Vorstellung, die Arbeit zu teilen, das geht nicht. Also, das geht schon, aber das heißt dann hinterher, das, was die Arbeit leisten muss, den Lebensunterhalt sicherzustellen, das funktioniert nicht. Und auch in einer zweiten Hinsicht ist diese Formel, naja, man kann doch den Wohlstand teilen, grundfalsch. Weil bei den arbeitenden Leuten ist es doch überhaupt nicht so, dass die reich sind. Die haben noch nichts auf der hohen Kante. Bei denen geht es doch darum, dass die mit den Flüchtlingen darum konkurrieren müssen, dass sie überhaupt erst Geld verdienen. Das ist also heißt, für die sind die Leute, die neu und zusätzlich ins Land kommen, gleich das Risiko von Arbeitslosigkeit oder von Armut. Und deshalb ist es für die normalen Leben, Leute im Land so, dass die 1 Million Flüchtlinge, die da jetzt auftreten, eine Bedrohung sind. Jetzt darf man das nicht falsch verstehen und sagen, und es klingt doch jetzt genauso wie die Rechten, die immer antreten und als Hetzerei gegen die Ausländer sagen, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das ist nicht unser Vorwurf. Ich rede jetzt gerade darüber, über ein Faktum, über eine Objektivität, die in dieser Gesellschaft vorliegt. Und dazu möchte ich sagen, die Leute, die aus dieser Objektivität, dass man Arbeit, die sich lohnen muss, Arbeit für fremden Reichtum, dass man die nicht teilen kann, dass die daraus, wenn die daraus den Schluss ziehen, das liegt an den Flüchtlingen. Die Flüchtlinge sind schuld, dass ich mich jetzt in einem verschärften Wettbewerb wiederfinde. Dann machen sie einen Fehler. Dann nehmen sie nämlich nicht zur Kenntnis selber, welche Stellung sie in der Gesellschaft wirklich einnehmen. Dann nehmen sie nicht zur Kenntnis, dass Arbeitgeber alte und neue Bewerber gegeneinander ausspielen. Weil sie für die Arbeit, die sie in ihrer Fabrik benutzen wollen, möglichst wenig Geld zahlen wollen. Diese Wirkung der Konkurrenz, die aus dem Gewinnstreben der Unternehmerseite kommt, die legen diejenigen den Flüchtlingen zur Last. Und damit machen sie den Fehler, dass sie das nicht dem System, also dem System der Konkurrenz zuschreiben, sondern ihren Mitkonkurrenten, die in genau derselben Lage sind und von genau denselben Schäden betroffen sind wie sie selber. Man kann das auch nochmal anders ausdrücken. Objektiv gesehen sind die Leute, die arbeiten, nach der einen Seite die Produktionsfaktoren des Kapitals, das heißt, die stellen ja die Güter her. Und nach der anderen Seite sind sie ein Kostenfaktor fürs Kapital. Sie kosten, sie müssen den Lohn kriegen, der ist zu minimieren. Wie betrachten es die Leute? Die stellen sich vor als, wir sind doch die Arbeitsplatzbesitzer. Die nehmen das Arbeiten für Fremde, für fremden Reichtum als einen Besitzstand. Und dann gehen sie her und werfen ihren neuen Konkurrenten vor, ihr wollt doch uns doch unseren angestammten Besitz wegnehmen. Und das ist ein Irrsinn, weil an dem müssten Sie, sollten Sie mal besser ablesen, also an den Wirkungen der Konkurrenz, die Sie jetzt betreffen, sollten Sie mal besser ablesen, wie wenig Ihre Rolle in der Gesellschaft mit dem Besitzstand zu tun haben. Das ist Ihre Einbildung. Arbeit haben sie nur, wenn sie sich nach der Rechnungsweise des Kapitals lohnt. Und das wäre anzugreifen.